Ja, ich begrüße euch. Ich denke, wir haben wenig Zeit für ein riesengroßes Thema. Und ich glaube, es ist gut zu beginnen. Ich möchte gerne mit euch beten. Lieber Vater, wir danken dir für die Zeit hier, die wir miteinander verbringen dürfen. Das Thema ist sehr wichtig. Wir möchten gerne darüber nachdenken, wie wir Menschen, die dich noch nicht kennen, doch erreichen könnten. Und wie wir unter ihnen das Evangelium verkündigen können, Herr. Wir bitten dich, dass du bei uns bist, dass du uns unterrichtest, dass du dein Wort öffnest und lass uns erfahren, dass es auch heute noch möglich ist, Menschen für dich und für dein Reich zu gewinnen. Das ist unser Gebet im Namen Jesu Christi. Amen. Ja, Freude statt Sorge. Gottes Wege für effektive Mission. Also die Tatsache, dass ihr hier seid, zeigt, dass es manchmal Probleme mit der Mission gibt, stimmt's? So, das Thema ist, wie erreichen wir Menschen, die Gott nicht kennen? Wenn wir damit keine Probleme hätten, würden wir heute nicht hier an der Ausbildung sein, sondern wir würden wahrscheinlich etwas anderes tun. Mission, wenn in einer Gemeinde das Wort gesagt wird, ja, Dankeschön. Ja, dann sind manche verzweifelt. So, ist es heute noch möglich? Ich kenne die Schweiz nicht so gut, aber ich habe in mehreren europäischen Ländern schon Untersuchungen gemacht und auch Vorträge gehalten. Und ich habe festgestellt, dass sehr viele Adventgemeinden vor Aussterben stehen. Wir haben sehr viele kleine Gemeinden, die nicht wachsen, die sehr wenig Taufen haben. Und wenn ich sie besuche, dann erzählen sie immer wieder, dass es unmöglich sei, heute in dieser Gesellschaft Menschen zu erreichen. Gibt es auch hier Gemeinden in der Schweiz, die nicht wachsen, die Probleme damit haben, wie sie Menschen erreichen können? Ja, manche ja. Mission in dieser Welt, wie denken wir über die Welt? Wir denken, wenn es um die Mission geht, das ist der Missionsleiter hier, ja. Oft steht der Missionsleiter alleine oder Prediger und er versucht, was auf die Beine zu stellen. Was sagen die Geschwister oft, wenn es um Mission geht?
Keine Zeit.
Keine Zeit? Wie viel brauchst du? Ja, wenn du Geld brauchst, ja. Ich war in Deutschland in einer sehr großen und reichen Gemeinde einmal und es wurde eine Sammlung durchgeführt. Es wurde gesagt, es gibt ein Problem, wir sollten Geld sammeln und an einem Sabbatvormittag, die Gemeinde war unvorbereitet auf die Sammlung. Sie haben 40.000 Deutschmark damals gesammelt. 40.000 unvorbereitet auf die Sammlung. Ja. Ich war überrascht. Das ist eine reiche Gemeinde. Ein, zwei Wochen später ging ich zu der Gemeinde und dann sagte der Prediger, ich brauchte zwei, drei Leute, die mitmachen. Ich möchte etwas tun. Ich weiß nicht mehr, was das Projekt war. Aber er hat nicht mal eine einzige Person für die Arbeit gekriegt. Nicht 40.000, kein Problem. Ja. Ein Mann für die Arbeit ist unmöglich zu bekommen. Das zeigt, es ist ein Problem damit. Ja. Nicht nur mit der Mission, sondern überhaupt, wie wir als Gemeinde funktionieren. Aber das ist nicht unser Thema heute. Ich möchte gerne euch fragen, also, wie Kirche und die Welt einander gegenüberstehen. Wie denken die Menschen außerhalb der Kirche über die Kirche? Was denken sie? Wie denken sie darüber? Was ist ihre Meinung? Was für Gefühle haben sie, wenn sie das Wort Kirche hören? Ja, eine Organisation? Ja.
Ein anderer Club?
Ja.
Fußballclub? Oder was ist das? Kirche, der Club ist der Club.
Ja. Ein Club, wo es sich um religiöse Sachen handelt, ja.
Viele Vorschriften.
Viele Vorschriften, ja.
Keine Freiheiten mehr.
Keine Freiheiten mehr. Priester schreiben vor, was man machen und glauben soll, ja. Was noch? Ja, geschlossene Gesellschaft. Ja, die sind gar nicht mehr offen. Manchmal denken sie, das sind komische Leute ein bisschen, ja.
Bei uns ist es gerade Sekte.
Sekte? Also, wenn Sie das Wort Adventist hören, dann denken Sie oft, ja. Oft denken die Menschen über die Kirche negativ. Also, wenn sie hören, dass du an Gott glaubst, ja, und du zu einer Kirche gehst, dann denken sie, also, du musst da viel bezahlen, du wirst kontrolliert, und wer weiß noch was. Gottesdienst, also ist das eine Pflicht, ja, also ist eine Begrenzung meiner eigenen Freiheit, was sie denken. Wie denken wir über die Welt? Was ist die Meinung der Gläubigen über die Welt? Sind die Verlorene? Sind säkular? Ja. Sie haben Freiheit, sagt sie. Ja, sie haben die Freiheit. Wie denken die Geschwister, die Gemeindeglieder über die Welt, die große Welt?
Sind die einen sagen, ja, keine Berührung, oder? Also abschotten, es ja. gibt so speziell. Ja. Dann sind ganz offen, es gibt alles.
Ja.
Also die ganze Palette.
Ja, es gibt alles, ja. Aber wenn es um die aktive Gemeindeglieder geht, wir haben auch Vorurteile gegen die Welt. Ja? Das sind Leute, die das Geld haben wollen und Unterhaltung haben wollen. Ja? Und es ist gefährlich. Ja? Die Welt ist gefährlich. Ja? Es gibt da Versuchungen. Es ist besser, wir stiften eine Schule wie diese, damit wir die Kinder von der Welt beschützen. Deswegen haben wir adventistische Schulen. Stimmt's? Ja? Weil wir die Welt für gefährlich halten. Ja? Und da entsteht ein Problem. Also die Welt hat eine eigene Kultur, eine eigene Weltanschauung, eigene Werte, ein eigenes Wertesystem. Auch die Kirche und Gemeinde haben eine eigene Kultur, eigene Liturgie, eigene Werte. Und wir tolerieren eigentlich, oder wir mögen die Welt des anderen nicht so sehr. Wir haben Vorurteile und eigentlich denken wir, wenn wir uns gut verstehen wollten, sollte sich einer von uns beiden ändern. Stimmt's? Wenn wir jemanden von der Welt in die Gemeinde bringen möchten, ja, was erwarten wir? Hör auf mit Rauchen, Trinken, ja, und sei anständig in deinem Familienleben, ja, und so weiter. Wir haben Erwartungen, wenn zum Beispiel ich an meine Freunde von der Welt denke, was erwarten sie von mir? Warum trinkst du kein Wein? Ja, ich kriege manchmal Besuch.
Was?
Ja.
Wein,
Alkohol. Ja. Warum esst ihr nicht Schweinefleisch, überhaupt Fleisch? Wir sind Vegetarier. Also wir haben jahrelang in der eigenen Familie damit kämpfen müssen. Also ihre Familie ist die Familie von meiner Frau. Wir sind keine Christen, keine Adventisten. Ja, und warum essen wir kein Fleisch? Das war ein Skandal für sie. Ja. Menschen, die kein Fleisch essen. Wir haben Vorurteile, wir sind höflich, wenn es um den anderen geht, aber wir haben schon unsere Meinung über den anderen und auch Vorurteile. Und habt ihr schon mit Menschen gesprochen, von denen ihr gewusst habt, dass diese Menschen oder dieser Mann Vorurteile gegen euch hat? So, was für ein Gefühl ist das?
So, man mauert sofort, oder? Man öffnet sich nicht.
Ja.
Man ist reserviert.
Ja.
Man sagt nicht alles.
Ja,
man denkt
genau.
viel, oder?
Ja, genau, man denkt viel. Ja. Und vermeidet, über Bereiche zu reden, die stören sie. Ja, genau. Ja.
Gut, das ist natürlich, jeder Mensch ist verschieden.
Ja.
Vielleicht am Anfang, wenn man zum Glauben selber kommt, dann spielt das schon noch ziemlich. Oder aber mit der Zeit, wenn man auch wächst im Glauben, dann versteht man da die Welt besser mit der Zeit. Also wie kann man mit Weltmenschen in Kontakt kommen oder allgemein umgehen, auch wenn sie, naja, schlechte vielleicht Erfahrungen gemacht haben oder negative Auswirkungen noch haben.
Ja.
Und ich glaube, da kann man ganz ruhig bleiben.
Ja.
Da kann man ganz ruhig bleiben und die Menschen natürlich verstehen, in ihrer Situation, wo sie stehen. Aber ich glaube, Gott kann uns da behilflich sein, dass wir sie an der richtigen Stelle erreichen können. Also, am Anfang ist das sicher manchmal, ja. Wenn jemand kommt so, und dann unser Herz macht so, aber mit der Zeit wird das gut.
Dankeschön. Ja.
Ich glaube, wir müssen zu der Welt gehen, weil sonst, wenn wir nur bei den Christen, die sind schon, also wenn wir nur bei den Adventisten, die sind schon Adventisten, was will ich von den Adventisten? Ich würde jemanden von draußen haben. Und wenn jemand so kommt, das gegen mich ist, dann ich bekehre niemanden, sondern Gott bekehrt diese Person. Also, und mir sollte ja freundlich bleiben. Und wenn wir immer die Früchte, sehen können, dann eigentlich sollte man innerlich einfach beten, was die andere gegen mich hat, dass die, der Herr das aufräumt. Also christlich gesehen.
Ist der Herr alleine an dieser Arbeit für Menschen? Und wir müssen uns nur anständig benehmen? Der macht schon die Bekehrung, oder? Ja?
Das sind ja Probleme auch, wo wir innerhalb der Gemeinde manchmal haben. Wenn die Herzen nicht offen sind, wenn wir schießen gegeneinander oder so, dann sieht man, wenn man das nicht gelernt hat in der Gemeinde, dann kannst du das mit einem Mitmenschen auch nicht. Dann machst du irgendwann die Mauer runter und sagst, irgendeinander soll da gehen. Aber das ist ja das Lernen. Die Bibel lernt uns, dass wir bei uns anfangen sollen. Und bis zum Schluss ist das so. Und dann, das sind diese, dann kann man ertragen, in Liebe wirklich. Auch wenn die manchmal wirklich. Aber das geht. Aber das Üben ist in der Gemeinde. Das ist die Werkstatt Gottes.
Ja.
Aber zurück zu dem Punkt, den ich betonen möchte. Was geschieht, wenn solche Gegenüberstellung vorhanden ist? Das heißt, wenn wir Vorurteile haben, keine guten Gefühle übereinander haben, es ist schwierig, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und es geschieht auch mit der Gemeinde. Wenn die Gemeinde das erreichen möchte, dass die Gemeinde von der Welt akzeptiert ist, was macht die Gemeinde oft? Veranstaltet Programme, die für die Welt akzeptabel sind, akzeptierbar sind. Ja. Und das heißt, wir machen Hilfskonzerte, wo wir nicht mal beten, weil das eventuell die Welt stören würde. Ja. Und so weiter. Und was machen die Leute, die freundlich zu der Gemeinde sein wollen? Ja, sie versuchen so ungeschickt Themen zu suchen oder irgendwas zu suchen, wo sie uns ansprechen können. Aber grundsätzlich, wenn wir hier keine guten Gefühle übereinander haben, ist es sehr schwierig, ins Gespräch zu kommen. Und das ist ein Problem eigentlich. Wer sollte sich in dieser Situation verändern? Wir können nicht erwarten, dass sich die Welt verändern sollte. Eigentlich ist es unsere Aufgabe, mit unseren Vorurteilen, negativen Gefühlen, der Welt gegenüber etwas zu tun. Und ich denke, es ist sehr wichtig, die Welt lieben zu lernen. Ich habe das erkannt, wir lieben als Adventisten sehr oft nicht die Welt, nicht die Menschen in der Welt, sondern den Erfolg. Ich habe für eine Weile in Afrika gearbeitet und ich habe eine Einladung bekommen, ich sollte in einer Stadt in Tansania eine Großevangelisation durchführen. Ich habe gefragt, warum habt ihr an mich gedacht? Und sie sagten, ja, also du bist ein weißer Mann und wenn eine weiße Person, eine Musungu, dort eine Vortragsreihe hält, dann kommen Tausende von Leuten und wir taufen vielleicht Tausende davon. Ja. Und ich habe sie gefragt, sag mal, wann habt ihr das letzte Mal eine Evangelisation durchgeführt? Und sie sagten, vor 2 Jahren. Wie viel habt ihr getauft? Und der Prediger sagte, 600, mehr als 600. Ich fragte, wie viele sind immer noch in der Gemeinde? Und der Prediger sagte, ungefähr so 100, 110 Leute sind noch in der Gemeinde. Und ich fragte, was ist mit dem Rest geschehen? Und der Prediger sagte, sie hatten Probleme und sie sind einfach weggeblieben. Was waren die Ursachen? Er sagte, Polygamie und Arbeit am Sabbat und Eheprobleme und wer weiß noch was, viele Probleme. Ich sagte, warum habt ihr ihnen nicht geholfen? Er sagte, die waren zu viel. Also wir können uns mit so vielen Problemen nicht beschäftigen. Es waren zu viel. Und ich sagte ihm, gut, dann geh nach Hause und organisiere etwas in deiner Gemeinde, das den Menschen hilft, mit Gottes Hilfe Probleme zu lösen. Diakonie oder kleine Gruppen oder irgendwas. Aber wir müssen als Gemeinde dafür etwas tun, damit die Menschen merken, in dieser Gemeinschaft bei uns gibt es Lösungen für Probleme. Er ging nach Hause, kam in 2 Wochen zurück und sagte, ich denke doch, wir sollten diese Evangelisationsreihe durchführen. Ich habe ihn gefragt, hast du schon was getan? Diakonie organisiert oder irgendwas? Ja, Gruppenarbeit? Er sagte, nein, das habe ich nicht gemacht. Und dann ist mir klar geworden, ich habe es ihm auch gesagt, ich merke, du liebst den Erfolg, die große Tauchzahl, aber nicht die Menschen. Was wir eigentlich in der Gemeinde getan haben, wir haben diese 500 Leute, die Gemeinde verlassen haben, aufgeklärt, dass nicht mal Gott ihnen helfen kann. Wir haben Vorurteile gehabt, weil sie in Polygamie leben. Wir haben es nicht geschafft, ihnen zu helfen. Und wir haben mit ihnen Probleme gehabt und sie haben schließlich die Gemeinde verlassen. Ich bin nicht bereit, bei euch zusammen mit euch zusammen zu arbeiten. Ich habe da auch keine Evangelisationszeit gehabt. Ich bin in ein kleines Dorf gegangen, in Jingu Village, und ich habe dort mit den Leuten zusammengearbeitet. Das war wunderschön. Wir haben keine Tausende getauft, aber das ist eine wachsende Gemeinde dort, in Minjingu Village, in einem kleinen Dorf. Es ist sehr wichtig, dass wir uns in dieser Hinsicht verändern, dass wir die Menschen wirklich lieben lernen, diese Vorurteile wegschieben können. Was sind die Ursachen für die Probleme dieser Spannung und dieser Vorurteile? Wir denken, sie sind selbstsüchtig, wie die Welt funktioniert, ist nicht christlich und so weiter. Aber hinter jedem Problem können wir Nöte der Menschen entdecken. Und ich möchte jetzt ganz krasse Beispiele nennen. Was ist zum Beispiel hinter Pornografie? Wenn wir Menschen treffen, und sehr viele haben damit Probleme, stimmt's? Auch hier in der Schweiz, zum Beispiel Pornografie. Und wenn wir solche Menschen treffen, wie fühlen wir uns als Christen? Ja? Das ist abschreckend, ja? Das ist abstoßend. Aber was mag dahinter stecken? Was für Nöte und Probleme?
Allein sein?
Ehe-Probleme sein zu teilen.
Ehe-Probleme?
Einfach, wo stark im Vordergrund sind, Neigung, auch in der Ehe.
Ja, Ehe-Probleme?
Ja. Ich denke, die Sexualität ist ein Urbedürfnis des Menschen. Oder? Hm. Der Mensch, der wurde als ein sexuelles Wesen geschaffen von Gott.
Ja. Aber Sexualität ist nicht eine allein stehende Erscheinung in unserem Leben. Also Sexualität braucht auch Intimität und auch Kommunikation. Durch Kommunikation entsteht Intimität. Das heißt, eine Person, die pervers in Sexualität ist, hat Probleme mit Intimität und Kommunikation, Beziehungsprobleme und so weiter. Ja? Und weil er damit die Probleme nicht lösen kann, geht in eine falsche Richtung. Er hat auch keine Zukunftshoffnung. Und vielleicht denkt er, ich muss heute das Leben genießen, ja, weil ich keine Hoffnung für Zukunft habe. Das heißt, wenn ich die Grundnöte der Menschen erkenne, ist es viel leichter, sie zu akzeptieren und zu lieben. Wir sollen nicht die Erscheinungen beurteilen, die Menschen durch die Erscheinung, wie sie erscheinen, dadurch beurteilen. Wir sollen die Menschen so lieben, wie Gott sie liebt und erkennt. Da sind Grundnöte vorhanden, die die Menschen dazu zwingen, dass sie für sich selber Sicherheit schaffen. Und weil sie sich Sicherheit schaffen wollen, sammeln sie Geld, ja, weil sie denken, wenn ich viel Geld habe, habe ich Sicherheit. Stimmt's, ja? Und sie tun vieles, oder Karriere. Wenn ich Einfluss habe, habe ich Sicherheit. Aber das kommt alles davon, dass sie Unsicherheit erleben. Und wir können eigentlich jede Person wirklich wie Gott lieben, wenn wir diese Grundnöte erkennen und wahrnehmen.
Aber von einem Evangelisten, nicht von uns, von Richard Liskin, Vorträge mit seiner Frau, wer nicht redet, stirbt. Also es geht auch um Kommunikation.
Ja.
Sie hat 5 Geschwister gehabt und er war alleine, einziger Sohn. Und er hat gesagt, er ist mit seinem Sohn, wo er hat, von England, Vorträge in die Schweiz gefahren, er hat kein Wort gesprochen. Und ich denke auch, Sexualität, so was ich sehe zum Beispiel in unserer Gemeinde, das ist so fast wie ein Stiefmütterchen. Das ist natürlich ein spezielles Thema. Ich habe mal in der Sabbatschule gefragt, wenn dein Auge dich, wenn du begehrst mit Blicken, was machst du? Gehst du nachher am Abend auch zu deiner Frau? Du gehst zu Gott zuerst. Gehst du zu deiner Frau und sagst du, mir ist was passiert. Da hat man alles so gemacht. Aber ich finde das ja ganz wichtig, die Vertrauensfrage. Wenn das nicht geklärt ist, dann ist dieser Bruch ist da, auch wenn er vielleicht einseitig ist. Aber ich glaube, wir müssten in diesen Fragen auch reife Christen werden, dass man das wirklich miteinander bespricht am Abend. Die sollen nicht untergehen, da haben alle Angst, und ich weiß, aber ich glaube, da müssen wir auch einen Schritt. Und dann kann man ja die Weltmenschen, wir haben diese Probleme manchmal auch, da kann man ja den Weltmenschen gut verstehen, wir haben diese auch.
Wenn wir die Gesellschaft heute untersuchen, wir können Bedürfnisse entdecken, die das Leben der Menschen wirklich sehr schwer machen. Die Menschen erleben einen gigantischen Umbruch im Denken heute. Das heißt, es verändert so viel, was wir hören, was wir gewusst haben. Und traditionelle Werte werden in Frage gestellt, abgewertet und traditionelle Werte verschwinden. Könnt ihr solche traditionellen Werte erwähnen, die einfach aus der Gesellschaft verschwinden? Familie?
Die Ehe als Institution.
Ja, Ehe als Institution. Freundschaft zum Beispiel. Pünktlichkeit, Treue, Ehrlichkeit. Ja.
Die sichere Arbeitsstelle.
Ja, sichere Arbeitsstelle. Loyalität. Ist aus, ja. Das verschwinden und dadurch entsteht ein großes Vakuum in dem menschlichen Leben. Ja. Und das entstandene Vakuum lässt keinen zufrieden werden. Das heißt, dieses Vakuum macht die Menschen unsicher, egal ob wir das erkennen können oder nicht. Wir können wissen, jeder Mensch hat damit Probleme und an diesem Punkt hat er Nöte. Jeder erlebt dieses Vakuum in seinem Leben, weil die Gesellschaft sich so verändert, dass es für jeden viel unsicherer geworden ist als früher. Und alte Werte verschwunden, zum Beispiel Liebe. Was bedeutet heute Liebe? Wen liebt man? Ja. Liebe ohne Interesse, also wie Gott den Menschen, das gibt es nicht mehr. Ja. Und sehr viele Menschen haben dadurch Probleme. Wo ist Geborgenheit, Nachhaltigkeit? Das ist die Frage. Wer bin ich überhaupt? Wo bin ich geborgen? Wo gibt es Nachhaltigkeit? Das sind menschliche Bedürfnisse, die bei jedem vorhanden sind. Und ich denke, unsere Aufgabe ist in erster Linie nicht, Worte zu verkündigen, sondern diese Urbedürfnisse der Menschen, diese entstandenen Bedürfnisse zu behandeln und dafür ein Angebot machen, Gottes Angebot. Es gibt eine Möglichkeit für uns, wenn wir die Fragen der Menschen, die Bedürfnisse der Menschen entdecken. Ja. Dadurch entdecken wir neue Wege der Evangelisation. Neue Möglichkeiten. Möglichkeiten, die wahrgenommen werden. Und das ist eigentlich unsere Chance. Gallup-Institut, kennt ihr Gallup-Institut? Das ist ein Meinungsforschungsinstitut in Europa, Sitz ist in Brüssel. Der Leiter ist ein guter Freund von mir. Er ist ein Ungar, es kommt aus Ungarn. Und wir haben zusammen gearbeitet. Sie haben eine Umfrage gemacht, so eine Untersuchung, Gesellschaftsanalyse, was die Bedürfnisse der heutigen Menschen in westlichen Ländern sind. Das war im Westen gemacht, das heißt in westlichen Gesellschaften wurde die Umfrage durchgeführt. Und sie haben herausgefunden, was die wirklichen Nöte der Menschen sind. Punkt 1, an ein Ziel und einen Sinn des Lebens zu glauben. Das war an der ersten Stelle. An einem Ziel und einen Sinn des Lebens zu glauben. Das heißt, die Not ist, sie finden den Sinn des Lebens eigentlich nicht. Haben wir darauf eine Möglichkeit oder eine Lösung? Wir als Gemeinde, als Christen oder als Adventisten, haben wir eine Lösung dafür? Ja. Punkt 2, Gemeinschaft und tiefe Beziehungen zu haben, jemanden zu haben. Ja, das heißt, ich möchte nicht alleine bleiben. Haben wir dafür eine Lösung?
Ja.
Ja, wunderschöne Lösung. Was denkt ihr, was ist Punkt 3? Was denkt ihr, was ist Punkt 3? Ja, das ist Gemeinschaft und tiefe Beziehung.
Ja. Perspektive.
Perspektive fürs Leben, noch nicht. Geliebt und respektiert zu werden. Ja. Dass jemand mich respektiert und liebt. Ja. So wie ich bin. Ja. Dass ich so mit meinen Stärken und Schwächen akzeptiert sein kann. Was ist Punkt 4? Was denkt ihr? Was könnte Punkt 4 sein? Angehört und verstanden zu werden. Dass jemand Zeit für mich hat, zum Anhören. Und dass er mich versteht. Wir erleben eine große Inflation der Worte. Es gibt zu viel und wir haben kein Interesse mehr daran, jemanden anzuhören. Habt ihr das auch selber erlebt? Ja. Dass wir so wenig Zeit für einen. Auch das Leben in der Gemeinde ist ein reiner Stress oft. Ja. Wir sind hier und wir haben keine Zeit dafür, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sabbatvormittag, Sabbatschule, wir haben das Thema, Predigt hat das Thema. Ja. Wann haben wir Zeit füreinander? Und deswegen denke ich zum Beispiel, ohne kleine Gruppen kann eine Gemeinde in Europa nicht gesund funktionieren, ohne Gruppenarbeit. Weil man dafür Gruppen braucht, also kleine überschaubare Gemeinschaften braucht, dass man, damit man das in der Gemeinde so erleben kann. Es ist sehr wichtig, aber das ist heute nicht unser Thema. Von der Moderne zur Postmoderne, wie geschieht die Bekehrung der Menschen heute? Der Bekehrungsprozess hat sich grundsätzlich verändert. Und wir müssen das verstehen und auch einfach akzeptieren. Was ich jetzt präsentiere, ist nicht eine Methode, sondern wie wir das heute wahrnehmen durch die Untersuchungen und durch die Evangelisation. Vor 30, 40, 50 Jahren war das der Prozess, wie Menschen in die Gemeinde gekommen sind. Kontaktaufnahme, wodurch geschah Kontaktaufnahme? Ja. Einladungskarten und Bücher und Radiosendung. Studium, das bedeutet Evangelisation oder ein Seminar, wie zum Beispiel Offenbarungsseminar. Wir haben den Kontakt aufgenommen und Menschen sind zu Veranstaltungen gekommen. Und sie haben Interesse daran gehabt, was sie verkündigen. Sie haben zugehört und wenn der Prediger gut war, geschah das, die Menschen zur Überzeugung gekommen sind. Sagen, ja, das klingt gut, das ist interessant. Danach haben sie eine Entscheidung getroffen. Ich möchte mein Leben ändern, so wie ihr das hier sagt. Ich möchte auch dann mein Verhalten ändern. Das heißt, ich möchte den Sabbat halten, ja, Ernährungsweise ändern und so weiter. Dann wird er getauft und dann gehört er zu der Gemeinde. Hat es auch hier so funktioniert?
Ich habe nicht verstanden. Hat
es auch hier so
war? Ja.
Die Reite noch so.
Funktioniert das auch heute noch?
Nein.
Ja? Nein.
Nach der Struktur muss das immer noch so funktionieren.
Die Praxis ist schon anders.
Ja. Was hat sich verändert? So, aber das ist die Methode, die wir versuchen durchzuführen, auch heute noch. Menschen einzuladen, auch gestern Abend haben wir eine Veranstaltung gehabt. Ja. Wir laden Leute ein und wir erwarten, dass sie sich in diesen Prozess integrieren. Und wenn sie das nicht tun, was sagen wir? Ja, sie haben Schuld dran, wir verurteilen die Welt. Ja. Und wir schieben die Schuld auf die Welt. Ob das wirklich so ist? Ja.
Punkt 7 ist nach vorne gerückt, nicht wahr? Punkt 7, die Zugehörigkeit ist absolut fundamental.
Genau. Also Zugehörigkeit ist gleich am Anfang. Und da sind wir sehr schwach als Adventisten. Ja. Zugehörigkeit. Wodurch entsteht Zugehörigkeitsgefühl?
Kleingruppen.
Gemeinschaft.
Gemeinschaft. Ja.
Wissen.
Akzeptanz, egal wie ich bin, auch wenn ich rauche, ja? Auch wenn ich trinke, keiner erwartet von mir, dass ich mich verändere. Ich werde akzeptiert, auch wenn ich störend bin, ja? Aber ich fühle mich da wohl, wo ich bin. Und dafür braucht man auch Programme und Möglichkeiten.
Natürlich Alpha-Kurs.
Alpha-Kurs ist etwas Ähnliches, ja? Obwohl auch Alpha-Kurs sich ein bisschen schon veraltet ist in dieser Hinsicht.
Ja, ja, also Alpha-Kurs. Das ist ja keine Bekehrung, da braucht es keine Reue, da braucht es überhaupt nichts.
Ja, aber
am Schluss hat man den Heiligen Geist oder man spricht in Zungen.
Nein, es geht jetzt nicht um Inhalte. Also, worüber man spricht und sowas, das ist etwa eine andere Frage. Es geht jetzt nicht darum, dass wir Alpha-Kurs machen sollten. Es geht darum, dass wir Möglichkeiten schaffen, wo wir mit Menschen eigentlich eine Gemeinschaft schaffen können, wo wir einander begegnen können, wo wir uns hinsetzen können, einfach ohne Druck, ohne Programme, so Gemeinschaft entstehen lassen können. Zugehörigkeit ist sehr wichtig. So, ich könnte euch ein Beispiel sagen, ich habe in einem Bezirk einen Hauskreis gegründet, ich arbeite sehr gerne mit Gruppen. Ich denke, das ist die beste Methode. Also überall, wo ich gewesen bin, habe ich immer Gruppen gegründet. Und ich habe auch dadurch Leute getauft. Und wir haben dann zu diesem Hauskreis dann eine Frau eingeladen. Und die Frau hatte Bibellehrbriefe gemacht. Und wir haben dann sie zum Hauskreis eingeladen. Sie ging nach Hause und sagte ihrem Mann, so eine junge Frau, ja, ich habe einen Anruf erhalten, dass ich zum Hauskreis kommen sollte. Und ich möchte gerne da hingehen und sie lesen auch die Bibel mal
sagte sie, wie der Mann. Und der Mann hat gefragt, sag mal, wer hat dich angerufen? Und die Frau sagte, ein junger Mann. Und wo ist dieser Hauskreis? Und dann sagte die Frau, in seiner Wohnung. Ja. Seht ihr das Problem, ja? Und der Mann sagte, nö. Also, entweder gehst du nicht hin, oder ich gehe mit dir. Aber alleine darfst du nicht hingehen. Ja. Und dann kam auch der Mann. Und gleich am Anfang des Hauskreises sagte er, hat sich vorgestellt, wir haben sie begrüßt. Und dann sagte der Mann, ich habe überhaupt kein Interesse an der Bibel. Ich bin Atheist, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich habe auch das nicht vor, dass ich mich mit der Bibel beschäftigen sollte. Ich bin hierher gekommen, um zu sehen, wo meine Frau ist. Ja. Ja, das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Ja. Wir haben auch ihn begrüßt und bei uns ist der Hauskreis ein bisschen anders. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass Gemeinschaft entsteht, authentische Gemeinschaft. Wenn ich die Botschaft der Bibel in einem Wort zusammenfassen sollte, so ich würde das Wort Gemeinschaft fehlen. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott verloren. Jesus hat alles dafür getan, dass er diese Gemeinschaft wiederherstellt. Ist es wahr? Gemeinschaftsbildung. Gemeinschaft, das ist Liebe schafft Gemeinschaft. Und die Liebe hat das Ziel eigentlich, eine Gemeinschaft zu schaffen. Ja. Und er hat sich wohlgefühlt und er ging dann weg und sagte, er kommt dann wahrscheinlich nicht mehr zurück. Eine Woche später kam er wieder zurück. Und sein Name war Jolt, begrüßte ihn und ich sagte ihm, ja, hey Jolt, du hast gesagt, du kommst nicht zurück. Warum bist du hier wieder? Also, es ist schön, dass du da bist, aber was hat dich zurückgebracht? Und er sagte, Mensch, ich habe oft über unsere Gespräche nachgedacht, so während der Woche, und ich dachte, ich komme noch einmal zurück. Dann ist er nochmal zurückgekommen. Und dann, das dritte Mal war er auch dabei, und heute ist er ein getauftes Glied der Adventgemeinde. Ja. Das hat vier Jahre gedauert. Mehr als vier Jahre gedauert. Ja. Was hat ihn zum Glauben gebracht? Gemeinschaft. Eine andere Frau in Budapest, ich habe eine Gemeindegründung in Budapest gestartet. Eine junge Frau, sehr intelligente Frau, kam zur Gemeinde. Und sie hatte einen Beruf gehabt, sie hatte Software geschrieben, also sie hatte Programmieren gelernt. Und sie kam und sie war auch Atheistin, sie hatte kein Interesse an der Bibel. Und sie hatte auch keine Möglichkeit uns dafür gegeben, dass wir sie deswegen ansprechen. Sie wollte über die Bibel nicht reden. Und als ich sie ansprechen wollte über die Bibel, dann sagte sie immer, Entschuldigung, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt gehen. Dann ist sie gegangen. Und ich fragte sie einmal, sag mal, Ildiko, warum kommst du eigentlich zu uns? Was bringt dich hier? Also du sprichst über die Bibel nicht, und du nimmst nicht teil so an diesen Sein, aber du bist dabei, und du kommst zu dem Hauskreis. Und dann sagte sie, ich habe zwei Gründe dafür, warum ich zu euch komme. Ihr liebt mich, ja, das ist Grund 1. Ich spüre, dass ich hier Liebe erfahre. Und Punkt 2, ihr lehrt mich, wie ich andere Menschen lieben soll. Das sind die zwei Gründe. Ihr liebt mich und ihr lehrt mich, wie ich andere lieben soll. Das waren die zwei Gründe. Ungefähr 6 Monate später haben wir das Thema in dem Hauskreis gehabt, ja, die Auferstehung von Lazarus. Ja, und dann habe ich eine Frage gestellt am Ende. Da ist immer eine Frage für Anwendung. Ich habe sie gefragt, also wenn wir die Geschichte von Lazarus untersuchen, erkennen wir, er war krank. Also wir erkennen 4 Phasen. Er war krank, er war tot, er war auferstanden, aber gebunden. Ja? Und dann war er frei in der Gegenwart Jesu, nachdem Jesus sagte, mach dich bitte frei. Ja? Ihr kennt die Geschichte. Und ich habe die Leute gefragt, wo steht ihr in diesem Prozess geistlich? So, wo seid ihr? Seid ihr in der Beziehung zu Gott krank? So? Oder tot sogar? So? Es funktioniert. Oder auferstanden, aber noch gebunden durch irgendwelche falsche Vorstellungen? Oder habt ihr wirklich Freude in der Gegenwart Jesu und seid ihr frei in der Gegenwart Jesu? Wo seid ihr? Und diese Frau hat das zuerst die Frage beantwortet und ich war überrascht. Und sie sagte, ich denke, ja, ich bin auferstanden und ich lebe in der Gegenwart Jesu. Und wir fielen fast vom Stuhl. Ja, und ich habe es vergessen zu fragen, was mit ihr passierte. Ich war so überrascht. Ja. Und ich habe dann sie nach Hause gefahren und ich habe gefragt, hey, was ist mit dir passiert? Also, du hast mich wirklich überrascht. Was ist mit dir geschehen? Und sie sagte, ich war monatelang bei euch. Und ihr sagt, ihr wart so liebevoll mit mir. Und einmal habt ihr darüber gesprochen, über die Bergpredigt Jesu. Ja, wer bittet, dem wird es gegeben. Und ich dachte, ich probiere das einmal aus. Und an dem Abend habe ich gebetet. Das erste Mal in meinem Leben. Und ich habe Gott um etwas gebeten. Und er hat es gemacht. Ja, und am nächsten Tag habe ich wieder um etwas gebeten. Und sagte, und das ist passiert wirklich. Und das funktioniert. Ja, seitdem bete ich jeden Tag. Und das macht mir Spaß. Sagte, ist es wahr, dass ich eigentlich auferstanden bin so, und eine gute Beziehung zu Gott habe? Oder ist es ein Problem, dass ich die Bibel noch nicht lese? Was denkt ihr? Ja, er hat mehr begriffen als viele Adventisten vielleicht. Er liebt es zu beten. Das ist schon eine große Sache. Und das dauert noch eine Weile, bis eine solche Person dann zu dem Punkt gelingt, dass er kommt, dass sie beginnt, auch die Bibel zu lesen und die Wahrheit Gottes zu verstehen. Ich habe festgestellt in Ungarn, ich habe eine Untersuchung gemacht, Menschen, die mindestens ein Jahr lang zu unseren Programmen kamen, ich habe diese Untersuchung in dem ganzen Verband gemacht, ich habe im Verband gearbeitet, Menschen, die mindestens ein Jahr lang Freunde der Gemeinde waren und zu unseren Programmen kamen, sind meistens, so fast alle in der Gemeinde geblieben, nachdem sie getauft worden sind. Menschen, die früher als ein Jahr getauft worden sind, das heißt, sie haben weniger Zeit in der Gemeinde und mit Programmen verbracht als ein Jahr. Je weniger Zeit sie mit der Gemeinde verbracht haben, desto mehr Chance haben sie gehabt, wieder aus der Gemeinde rauszugehen. Das heißt, Menschen, die ungefähr in 3 Monaten getauft worden sind, das sind die amerikanische Evangelisationsserien, ja, nach 3 Monaten werden Leute getauft, in 70-80% der Fälle haben sie die Gemeinde wieder verlassen. Ich selbst habe eine Gemeinde gehabt, wo ich ankam als Bezirkspediger. Die Gemeinde hatte 126 Glieder. Ich habe dann gefragt, wie viele leben von den 126 Gliedern noch als Adventisten. Das habe ich im Ausschuss gefragt. Ich kenne hier keine einzige Person. Und wir haben festgestellt, 41 Menschen aus der Gemeinde leben überhaupt nicht mehr als Adventisten. Sie arbeiten am Sabbat, sie leben in falschen Beziehungen. Ich habe dann geguckt, wer sind denn diese Menschen? Und die meisten von ihnen waren Menschen, die durch schnelle Evangelisationsserien getauft worden sind. Und ich denke, wir brauchen diesen Prozess. Wir brauchen den Prozess der Bekehrung. Die Bekehrung ist ein Prozess. Und wir können, ich habe jetzt nicht viel Zeit dafür, aber wir können auch beim Beispiel Jesu es erkennen. Er hat es erkannt und er wusste, wie man damit umgehen soll. Kennt ihr die Geschichte? Der Weg nach Emmaus. Die 2 Jünger gehen nach Emmaus. Was ist da geschehen? Ja. Am Anfang erscheint Jesus. Ja. Haben die Jünger ihn erkannt?
Nein.
Nein? Warum nicht?
Sag ich überhaupt?
Jesus hat sich offenbart, aber sie haben es nicht geglaubt.
Sie waren in einer falschen Tradition verwurzelt.
Die Schrift nicht verstanden.
Ja.
Sie waren blind und traurig, der Weg nach Emmaus.
Aber Jesus macht ein Spiel mit ihnen. Stimmt's? Er versteckt sich. Ja? Er offenbarte sich nicht. Ja? Er hätte sich auch offenbaren können. Stimmt das? War Jesus behindert? Ja, oder verhindert daran, dass er sich hätte offenbaren können? Überhaupt nicht. Am Anfang stand Blindheit, Traurigkeit. Und Jesus wusste, wenn ich mich selber offenbare, verschwindet die Blindheit und Traurigkeit nicht, sondern es kommt noch Furcht dazu. Das ist geschehen, als Jesus unter den 12 erschienen ist. Also, als er in dem Raum erschien, was ist passiert? Was haben die Leute gehabt? Sie waren blind, traurig und sie haben noch Angst gekriegt und Furcht gekriegt. Das heißt, allein die Information reicht dazu nicht, Menschenleben zu verändern. Man braucht den Prozess. Und genau diesen Prozess können wir hier erkennen. Ja, wir können kurz das besprechen. Ja. Es ist ein Prozess hier, den wir erkennen können. Das ist nicht. Moment. Am Anfang kommt Jesus zu ihnen.
die Geschichte ist in Lukas 24 und 13. Schritt 1, Blindheit, Traurigkeit, Frustration, Scheitern, Rückzug, Isolation. Warum haben sie Jerusalem verlassen? Sie waren enttäuscht, die Hoffnung war weg. Ja. So verhalten sich häufig Menschen, die vom Leben oder von der Kirche enttäuscht sind. Ja, das ist das Verhalten. Kennt ihr Leute, die blind sind, traurig sind, frustriert, scheitert, gescheitert haben? Ja. So, die in Isolation leben. Sie vermeiden den Ort der Enttäuschung und sie klagen ständig, ja, sie beschweren sich, was mit ihnen passiert ist. Was macht Jesus eigentlich? Ja. Jesus kommt, ja, wenn wir Jesus beobachten, und gibt Nähe und Gemeinschaft. Er näherte sich, sagt der Bibeltext. Er nahte sich, ja. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen und hat nichts gesagt. Nichts offenbart am Anfang. Diese Nähe, habt ihr das schon mal wahrgenommen, was es bedeutet, diese Nähe zu haben? Zum Beispiel, du bist traurig, du fühlst dich alleine, du sitzt im Zug, es kommt ein Bekannter und setzt dich neben dich im Zug hin. Was für ein Gefühl ist das? Ja, toll, ja? Auch wenn er nichts sagt, ja, aber das ist ein gutes Gefühl. Da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Na, mit jemandem zu gehen, beginnt eine Beziehung. Das ist der Anfang der Beziehung. Das macht Jesus eigentlich. Und dann er hörte ihnen zu. Ja, wir können die Geschichte lesen. Er stellte eine Frage, ja, was ist da geschehen? Er hörte ihnen zu, ja, er schenkte Aufmerksamkeit. Und dann er veränderte ihr Denken. Er hat damit Zeit verbracht, dass die Menschen, dass die Jünger aussprechen können. Ja, er hat angehört, er hat sie verstehen wollen. Ja. Und dann sagt Jesus, habt ihr die Schrift nicht gelesen? Und er setzt die ganze Geschichte in einen neuen Rahmen. Ihr denkt, dass es ein Verlust war, dass es ein Versagen Gottes war, aber das stimmt gar nicht. Das war schon so im Voraus gesagt durch die Propheten. Und er setzt das ganze Geschehen in neue Rahmen. Und nachdem er das gemacht hat, ja, sie kamen in Emmaus an. Und was ist da passiert? Kennt ihr die Geschichte? Was ist da in Emmaus passiert? Was hat Jesus getan?
Das Brot.
Nein, davor. Am Ende dieser Reise.
Er wollte weitergehen.
Ja, genau. Jesus tat so, als hätte er weitergehen wollen. Ja. Warum? Wollte er mit ihnen nicht zusammen essen?
Er hat gewartet, dass sie
doch. Genau, er ließ sie aktiv werden. Und ich denke, das ist sehr wichtig in diesem Bekehrungsprozess heute. So. Leute, also Menschen, die an Gott Interesse haben, mit denen wir zusammenarbeiten, wir müssen auch ihnen eine Chance geben, dass sie aktiv werden. Oft überschütten wir sie mit Angeboten und Programmen und Informationen. Und sie sitzen da und sie sind überlastet. Ja? Das ist Informationsüberlastung. Und durch Informationsüberlastung können sie sind nicht mehr imstande, eine Entscheidung zu treffen, weil sie diese nicht mehr durchblicken. Ja? Jesus ließ sie selber handeln. Er gibt ihnen Gelegenheit, dass sie ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Was haben sie gemacht? Sie haben Jesus eingeladen. Komm zu uns, ja. Und dann beginnt eine Symbolhandlung, ja. Er schenkt ihnen eine neue Erfahrung. Er macht ihre Augen auf und sie erkennen, dass Jesus eigentlich da ist. Ja? Und nachdem sie ihn erkannt haben, was passiert? Jesus verschwindet. Und was geschieht mit den zwei? Wie viel Brot haben sie gegessen?
Nichts.
Was haben sie gemacht? Warum sind sie nach Jerusalem zurückgegangen?
Weil die anderen auch dort waren.
Aber was wollten sie mit den anderen tun?
Berichten.
Berichten? Das heißt, sie haben ihre Dienststelle sofort erkannt, ihre Aufgabe sofort erkannt, ja. Sie haben Begeisterung gehabt, ja. Sind vollkommen veränderte Menschen geworden, ja. Wodurch denn? Der Prozess ist wichtig. Und wir müssen diesen Prozess akzeptieren. Das heißt, solange wir am Anfang dieses Prozesses sind, ist es ein Fehler eigentlich, Menschen mit Sein vom Ende des Prozesses zu konfrontieren. Sie haben sich selber gefunden, das heißt, sie haben erkannt, wir sind doch Jünger Jesu. Ja? Sie waren enttäuscht davor, aber sie haben erkannt, wir sind Jünger Jesu. Und sie waren stolz auf Jesus. Ja? Ihre ganze Haltung hat sich geändert. Sie haben Gott erkannt, sie haben ihren Dienst erkannt und bereit. Und An diesem Punkt stelle ich die Frage, wo stehen unsere Gemeindeglieder? Weil das Zeichen dafür ist, dass jemand Jesus begegnet ist. Ja, das sind die Zeichen dafür. Und ich fürchte, dass viele Gemeindeglieder, vielleicht sogar mehr als 50%, aber diesen Prozess mit Jesus nicht durchgemacht haben. Und dieses Erlebnis mit Jesus nicht gehabt haben. Sie gehen nach Jerusalem zurück und sie sind dann Zeugen geworden. Und ich denke, es ist sehr wichtig. Wo Jesus nur einfach erschienen ist, brachte er oft Angst und Furcht unter die Menschen. Aber wo der Prozess vorhanden war, zum Beispiel eine sehr gute Geschichte ist von der Frau an Jakobsbrunnen. Ja, da können wir auch diesen Prozess sehr gut beobachten. Also ich liebe diese Geschichten Jesu. Wir können davon sehr viel lernen. Da können wir entdecken, wie Jesus mit Menschen umging. So, das ist der Prozess und ich denke, es ist sehr wichtig, das zu erkennen, dass wir darauf achten sollen, wie wir diesen Prozess gestalten. Jetzt zurück zu dem Punkt hier. Was kommt nach Zugehörigkeit?
Überzeugung.
Verhalten. Nicht überzeugen. Wenn Menschen zu einer Gemeinschaft gehören, die sie lieben, auch ohne Überzeugung ändern sie ihr Verhalten. Habt ihr das schon erlebt? Das erleben wir zum Beispiel in diesem Camp. Sie glauben an dem Sabbat nicht. Aber wart ihr gestern dabei, als ich berichtet habe? Ja. Sie glauben an dem Sabbat nicht, aber sie haben sich wirklich wohlgefühlt. Und es war nie eine Frage, dass alle beim Sabbatfeiern mitmachen. Es war nie eine Frage. Ja. Sie ändern ihr Verhalten. Sie sagen, ich probiere das aus. Ja, das war auch für sie. Also sie kommt auch aus der Welt, ja, und als sie ihre Bekehrung erlebt habe, hat sie gesagt, sie hat das so gemacht. Also sie kam zur Gemeinde und weil dort die Leute keine Ehringe, also Ohrringe gehabt haben, ja, dann hat sie gedacht, also sie macht sie auch ab, damit sie nicht so auffällig ist, ja, und so weiter, ja. Und das Verhalten ändert sich. Das ist soziales Lernen. Das ist kein kognitiver Prozess, das ist ein sozialer Prozess. Sie ändern ihr Verhalten in sehr vielen Bereichen des Lebens, weil sie sich anpassen. Dann treffen sie eine Entscheidung. Ja, dadurch gewinnen wir eigentlich Zeit dafür, dass wir auch über Inhalte reden können. Ja, es geht eigentlich um Zeit und Vertrauen. Das sind die Grundlagen dafür, dass wir Vertrauen gewinnen können. Zum Beispiel Gebet. Ich ermutige die Menschen, also Atheisten, wenn ich Atheisten treffe und sie mich fragen, warum ich ein Adventist bin, und dann sage ich ihnen, also es macht mir wirklich Spaß und ich erlebe das als eine Freude, so einen lebendigen Gott zu haben. Also ich kann mit ihm reden und wie er mit mir umgeht, das finde ich wunderschön. Ja. Und dann sagen sie, so bei mir, warum passiert sowas bei mir nicht? Ich sage, hast du das schon probiert? Ja, und sie sagen, nicht. Dann sage ich, probier das, wie das geschieht. Und was soll ich tun? Und sie haben Angst davor, ich sage jetzt, sie sollen zur Kirche gehen, zum Gottesdienst gehen und so weiter. Ich sage das nie. Was ich sage, ist folgendes, geh nach Hause und mach eine feste Entscheidung, dass du einen Monat oder zwei Monate mit Gott verbringen möchtest. Und du brauchst nichts anderes zu machen, nur jeden Abend, bevor du ins Bett gehst, du kniest nieder und du sagst Gott, ich habe über dich gehört, ganz ehrlich, was du denkst. Ich glaube an dich nicht. Ich kann nicht dahin gehen, wo du bist. Ich lade dich dort hinein, wo ich bin. Bitte komm zu mir. Ich möchte dich kennenlernen. Lade Gott in dein Leben ein. Aber mach das jeden Abend und das soll kein Spaß sein, sondern ernst. Mach das. Eine Frau ist einmal zu mir gekommen, zu meiner Gemeindegründung, und sie sagte, sie sei gekommen, nur um zu sehen, warum es uns Spaß macht, zur Gemeinde zu kommen. Sie sah, dass da auch Leute mit Ausbildung gegenwärtig sind und sie wollte das nur fragen. Ich habe dann ihr gesagt, so mach das, probier das aus. Ändere dein Verhalten, probier dein Leben mit Gott aus. Fang an zu beten. Und dann hat sie es gemacht. Nach zwei Wochen hat sie mich angerufen und sie sagte so, seitdem ich Gott suche, ist mein Leben eine reine Katastrophe. Ich habe fast meine Arbeit verloren, es gibt ständig Streit in der Familie und so weiter. Und dann habe ich gesagt, siehst du, du bist dem Teufel bereits begegnet. So, mach weiter und du findest auch Gott. Ja. Und sie hat weitergemacht und sie hat dann mich
angerufen an einem Sabbat. Ich war zu Hause und ich hatte Bänderentzündung, Stimmbandentzündung. Und sie hat gesagt, gestern, also Freitagabend, war ich fix und fertig. Als ich mich hingelegt habe, sagte sie, ich habe geweint und ich habe keine Kraft mehr gehabt. Ich habe so viele Probleme gehabt. Und ich sagte Gott, Gott, so wenn es dich nicht gibt, ist das Leben wirklich traurig. Ja. Ich möchte dich wirklich einladen. Bitte komm zu mir. Ich brauche dich. Ich brauche dich wirklich. Also bitte komm zu mir. Und dann ist sie eingeschlafen und sie sagte, Sabbat früh ist sie sehr früh wach geworden. Und sie hat gesagt, ich habe fest gespürt, Gott ist gegenwärtig in meinem Zimmer. Ich habe so einen Frieden in meinem Herzen gehabt, so eine Freude, so eine Stille, irgendwas, was ich noch nie erlebt habe, sagte sie. Und ich habe die Augen nicht aufgemacht, ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich die Augen aufmachen würde, könnte ich Gott sehen. Und wenn ich die Hände ausreichen würde, könnte ich Gott tasten. Ich habe das, oder anfassen, sagte sie. Ich habe das so wirklich so erlebt. Und sie sagte, ich kam zu der Gemeindegründung, ich sagte, ich bin Atheist. Aber jetzt heute sage ich, ich bin ein Christ. Und ich denke, ich habe meine ersten 40 Jahre aus meinem Leben versäumt, weil ich das nicht gehabt habe. Das ist etwas ganz anderes.
Sie hat auch ihr Verhalten verändert und auch eine Entscheidung getroffen. Das ist ein Prozess. Und wir müssen mitgehen, mit den Leuten mitgehen und mitmachen. Ja, dann entsteht Überzeugung, dann entsteht Studium, ja, und Taufe. So, das ist der Prozess. Ich denke, dieser Prozess ist sehr wichtig. Ja. Aber hier, darüber möchte ich noch ein bisschen mehr reden. Wie kommen wir mit Menschen, die an Gott nicht glauben, ins Gespräch? Was sind die wichtigsten Informationen, die wir wissen müssen? Und das geht um Kommunikation jetzt. Ich sehe, dass die Zeit sehr schnell. Und im Friedensau habe ich dafür ein Semester, mit Studenten darüber zu reden. Das ist gut, und jetzt muss ich 90 Minuten. Ich
bin überzeugt, würde er dann wegfallen dort. Wenn er schon eine Entscheidung getroffen hat, braucht er keine Überzeugung mehr.
Doch. Doch. Es ist so, wenn. An diesem Punkt, die Frage ist sehr gut. Wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, warum brauchen Sie noch eine Überzeugung? Was denkt ihr darüber?
Ist die Entscheidung richtig?
Ja, genau. Hier liegt noch nicht genügend Information. Wenn du an den Punkt kommst, gut, dann zahle Zehnte. Was sagen Sie? Warum denn? Ja. Komm zum Gottesdienst, jeden Sabbat. Ja. Ja, gut, ich komme gern, aber jeden Sabbat, warum denn? Mach was auch für Gott.
Also wenn ich ein Auto kaufe, dann habe ich meistens die Gelegenheit, eine Testfahrt mit dem Auto zu machen. Und aufgrund von der Testfahrt kaufe ich das Auto.
Ja.
Aber die Überzeugung, dass ich das richtige Auto gekauft habe, kommt erst mit dem Fahren.
Ja, sehr gutes Beispiel, Dankeschön. Werde ich behalten. Ja, sie ist selbst.
Da habe ich schon bezahlt.
Es ist so, wenn Menschen so zur Taufe kommen, ja, ich komme manchmal zu diesem Punkt und Sie wissen nicht mal, wer Adventisten sind, was die Adventgemeinde ist. Mein Ziel ist in erster Linie, nicht die Adventgemeinde zu verkündigen, sondern Jesus Christus als persönlichen Erretter den Menschen nahezubringen. An diesem Punkt fragen Sie, wer sind die Adventisten? Warum seid ihr Adventisten? Und ich sage, wir sind Adventisten, weil so unser Name ist Adventist. Wir warten auf das Kommen Jesu. Wir sind eine Gemeinde, die in dieser Erwartung lebt, weil wir Jesus kennengelernt haben. Weißt du? Und deswegen bin ich stolz darauf, dass ich Adventist bin. Weißt du? Und weißt du, wir tun alles dafür, dass wir diese Gemeinschaft mit Menschen pflegen, mit Jesus pflegen. Deswegen, wir widmen einen ganzen Tag jede Woche, so wie das Jesus uns gesagt hat, dieser Beziehung, damit wir mit ihm die Beziehung pflegen können. Und übrigens, wenn Sie hier eine eigene Erfahrung mit Jesus gemacht haben, stellen Sie hier keine komischen Fragen über Zehnten oder Sabbat oder sowas. Sie machen alles mit. Sie machen alles mit. Und Sie sind fest überzeugt. Sie haben es ausprobiert. Und Sie machen alles mit. Sie studieren das Wort Gottes. Und Sie lassen sich taufen. Und Sie werden die besten Adventisten, die nicht nur 2 Stunden pro Woche in der Gemeinde verbringen. Wir haben das erfunden, was gar nichts gibt. 2 Stunden Woche Adventismus. Ja, das ist ein Problem. Ja. Wie George Knight das gesagt hat, also
keine siebenten Tags Adventisten gehen in den Himmel. Habt ihr das gehört? Mal gesagt, keine. Nur Adventisten, die alle sieben Tage Adventisten sind. Ja, die sieben Tage Adventisten sind, gehen in den Himmel. Und das ist ein Problem. Das müssen Sie auch verstehen. Und hier erkennen Sie, was es bedeutet, Adventist zu sein, auch in dem alltäglichen Leben. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, hier geschieht eigentlich Jüngerschaft. Und hier geschieht sehr wenig Jüngerschaft. Sehr wenig Wachstum zusammen, das heißt wachsen im Glauben, im Verhalten, gemeinsam. Und ich denke, Jüngerschaft ist sehr, sehr wichtig, das müssen wir erkennen. Dafür brauchen wir Zeit. Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Er hat 3,5 Jahre mit den Jüngern verbracht. Er hat sie beobachtet, sie konnten ihn beobachten, sie haben zusammen gegessen, getrunken, so, gemeinsam gearbeitet, vieles gemacht, sie waren unterwegs. Und das brauchen wir auch. Diese Gemeinschaft, diese Zugehörigkeit. Und übrigens, es fehlt auch uns sehr oft, stimmt's? Es gibt Zeiten, wo wir selber das sehr gebrauchen würden, ja. Dass wir das spüren, ich bin nicht alleine. Das habe ich dann gemerkt, als ich in einem Hauskreis, ich habe für den Prediger einen Hauskreis gegründet, als ich Predigtamtssekretär war. Er war in einer großen Krise und ich habe gesagt, gut, ich mache mit. Ich ging dann zu seiner Gemeinde, ich habe einen Hauskreis gegründet. Ich dachte, ich mache einen Dienst für den Prediger, für die Gemeinde. Wir haben in dem Hauskreis dann Jehovazeugen gehabt und Katholiken. Und es war keine einfache Sache, der Hauskreis, aber der Hauskreis lief gut. Aber dann plötzlich ging meine Frau ins Krankenhaus. Sie hatte Bandscheibenentzündung. Und sie lag eine Woche oder zwei Wochen, 10 Tage im Krankenhaus. Und ich stand da, halbe Stelle im Seminar als Dozent, halbe Stelle beim Verband als Predigtamtssekretär und Missionsleiter. Und ich habe noch mein PhD-Studium gehabt. Ja, ich dachte, ist am Ende. Und das Kind war da. Wie alt war Dominik damals? Vielleicht 2 Jahre alt oder so. Und die Verwandten durch die Umzugs, der Prediger, waren alle sehr weit entfernt. Keine einzige Person lag da. Keiner konnte uns helfen. Ich war da und ich wusste nicht, wie ich das überleben soll. Ja. Kochen, unterrichten, mich ums Kind kümmern. Also das Kind war zu Hause, also keine Kinderkrippe war da. Und ich stand da, ich war durcheinander. Gegen Mittags klingelt jemand, ging raus. Dann kam eine Frau, sie war Katholikin damals und sie hat eine große Tasche gehabt. Und sie reiste von einer anderen Stadt, ungefähr 10 Kilometer weit entfernt. Und sie sagte, also sie war auch in unserem Hauskreis, wir haben über euch nachgedacht. Wir wissen nicht, ob du kochen kannst oder nicht. Wir wissen, du bist beschäftigt. Wir haben uns entschlossen, wir kochen für euch. Ja. Ich habe fast geweint. Ja. Ich stand da, eine Nicht-Adventistin, und dann habe ich mich gefragt, was haben die gekocht? Aber sie hat sofort erkannt und gleich an der Tür sagte sie, wir wissen, dass ihr Vegetarier seid. Ja, das war toll, das brauchen wir auch. Ja. Und da habe ich gemerkt, auch ich selber brauche das, ja, diese Zugehörigkeit, dass ich irgendwie aufgefangen bin, dass ich wissen kann, also Leute kümmern sich um mich, wenn ich mal das brauche. Ja. Und das ist sehr wichtig. Ja.
Seite brauchen, Überstunden halten und so weiter, oder bis das dann geht oder auch nicht geht. Oder? Dieses Zugehörigkeit, das sehe ich sehr gut ein und auch das Verhalten sehe ich sehr gut ein. Oder? Aber das mein persönliches Problem, vielleicht ist es nur bei mir persönlich, oder ist, dass wir einfach das ein, die Leute nicht hinkriegen, in Hauskreise zu kommen.
Ja, das Problem ist eigentlich, genau das, worüber ich gerne sprechen wollte, die Sprachlosigkeit der Menschen, Individualismus. Wir haben keine so gute Gemeinschaft mit Menschen. Warum denn? Ja. Und ich möchte kurz darüber reden. Wir leben im Zeitalter der Kommunikation und wir haben echt große Kommunikationsprobleme. So, wir können Menschen nicht ansprechen, wir kommen nicht zusammen, weil Kommunikation fehlt, ja, haben wir auch sehr wenig Vertrauen zueinander. Die Leute kommen nicht zu uns, wir können sie sehr schwer einladen. Das alles beginnt mit Gespräch, mit Kommunikation. Und da haben wir ein großes Problem als Adventisten. So, ich habe da entdeckt, wir machen so viele falsche Sachen, also wir schrecken Leute ab damit, was wir oft tun. Auch wie unsere Einladungskarten erscheinen und wie einfach die Kommunikation angefangen wird. Ich möchte gerne kurz darüber reden, ein paar Tipps geben, für mehr haben wir keine Zeit. Aber wir leben in Inflation der Worte, und wenn wir zu Leute gehen und etwas sagen wollen, was sagen sie? Keine Zeit. Fertig, ja. Und wenn wir einmal eine Stunde bekommen, wir nützen die Stunde, und das nächste Mal, wenn wir die Leute treffen, was geschieht? Die Leute begrüßen uns und sagen gleich am Anfang, heute habe ich keine Zeit, keine Stunde mehr. Ja. Das war nur einmal. Ja, und sie gehen vorbei. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir etwas Falsches gemacht haben. Ja, die Frage ist, wie überwinden wir die Sprachlosigkeit? Wie können wir ins Gespräch kommen? Und das ist eine der wichtigsten Themen, womit ich mich beschäftige und was ich erkannt habe.
Aber was hast du mit Inflation der Worte gemeint?
Inflation der Worte bedeutet, wenn du von einer Sache zu viel hast, dann wird diese Sache abgewertet, hat immer weniger Wert. Und wir haben immer mehr, also wir haben Fernsehprogramme und Radio und Bücher und Zeitung, und wir sind so, mit so vielen Sachen konfrontiert, dass wir die Worte gar nicht mehr hören wollen. Lesen, wir wollen gar nicht mehr lesen. Also es ist statistisch bewiesen, wenn wir miteinander sprechen, nehmen wir weniger als 50% der Worte wahr, was gesagt wird. Ja. So, es ist zu viel an Kommunikation. Und jeder kämpft dafür, dass wir zu viel und zu schnell, jeder kämpft dafür, die Aufmerksamkeit zu erwecken und zu behalten. Deswegen die Fernsehwerbung. Und wenn ein Prediger kommt und so langsam spricht, kommt gar nicht mehr an. Ja.
Ein Beispiel ist über Gesundheit jetzt. Wird so viel über Gesundheit geredet. Und überall ist Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Dass wenn man mit der Gesundheit Gespräch gehen aus, dass man einfach etwas vielleicht anders bevor die Gesundheit bringen, dann ist Gesundheit, überall ist Gesundheit. Schon wieder Gesundheit. Ich glaube, das ist, was ich verstehe.
Ja, genau. Das geschieht auch mit allen, in allen Bereichen des Lebens eigentlich, ja. Wie entsteht ein Gespräch? Ist das Gespräch eine Brücke oder Sackgasse? Und ich ermutige euch, das müssen wir neu lernen eigentlich. Wie wir mit Menschen außerhalb der Gemeinde reden. Ja. Und ich möchte Grundprinzipien geben. Gutes Gespräch beginnt mit Hören und nicht mit Reden. Das heißt, ich höre zu. Jeder braucht zu hören. Ja. Das heißt, wenn ich ein gutes Gespräch führen möchte, ich beginne damit, ich höre zu. Ich bin ein Prediger. Ich habe es gelernt, manchmal sehr geduldig sein zu müssen. Ja. Wer Prediger ist, der weiß, was ich meine. Ja. Und zu hören. Hören ist ergiebiger als Reden. Das heißt, wenn ich eine Gelegenheit für Mission bekomme, ich beginne mit Hören. Was ist das Ziel des Hörens? Das ist ein aktives Zuhören. Ja, wer Seelsorge mal gelernt hat, weiß, was ich meine. Aktives Zuhören befähigt zum guten Reden. Das heißt, Ich nehme wahr, wo du bist. Was sind deine Fragen? Welche Themen beschäftigen dich? Ich lerne deine Welt kennen, und das ist sehr wichtig. Wenn ich das getan habe, weiß ich, wo du bist. Ein Beispiel von Jesus, als er klein war, 12 Jahre alt, er war in dem Tempel. Was hat er in dem Tempel gemacht? Er hat Fragen gestellt. Was war die Schlussfolgerung der Priester? Was für ein kluger Junge. Ja, gutes Fragen, ja, gutes Zuhören bringt Leute zum Ergebnis. Ja, du bist gut, es ist gut, mit dir zu reden. Habt ihr das schon erlebt? Ja? Ich habe zugehört und der andere sagt am Ende, es war gut, mit dir zu reden. Du hast vielleicht nichts gesagt.
Als ich in der Schule gefragt hatte, war ich Ärgernis für die anderen, weil ich immer gefragt hatte. Mhm.
Ja. Ja, man muss auch die Grenze wissen, wie lange geht. Man geht ja. Warum höre ich zu? Warum frage ich? Ich möchte kennen, wo der andere steht. Unser Problem ist, wir haben Themen, Lieblingsthemen, die wir gerne weitergeben möchten. Wir warten auf die Gelegenheit, dass ich darüber rede. Aber das ist ein Problem. Das ist ein Konzert. Das sind Konzerte, die mit uns sind. Und wir versuchen, diese Konzerte, diese
Themenbereiche weiterzugeben, wie zum Beispiel Sabbat oder Ernährung und Bibel und Glaube an Gott und so weiter. Ja. Aber es lohnt sich nicht, über Themen zu reden, die nicht gefragt sind. Wenn wir über Themen reden, die nicht gefragt sind, die nicht wichtig sind für Menschen, was ist das Ergebnis davon? Sie gehen weg. Sie wollen mit uns gar nicht mehr reden. Wo steht der andere? Das muss ich fragen. Das Gespräch ist nicht Argumentation, Diskussion oder Manipulation. Das müssen wir vermeiden. Ja. Es muss ein echtes Gespräch entstehen, wo ich frage, zuhöre. Wenn ich gefragt werde, dann antworte ich. Ja. Aber in dem Gespräch ist es sehr wichtig, Argumentation und Diskussion zu vermeiden. Warum? Wenn ich den anderen besiege, kann ich sehr schwierig erwarten, dass er dann mir zugibt, du hast recht und da schließt sich mir an. Das ist fast unmöglich. Ja. Aber wir versuchen apologetisch eigentlich die Menschen zu überzeugen, ich habe recht und du hast kein Recht. Wenn ich mit dir überzeugen rede, ich diskutiere mit ihnen fast nie. Wenn sie zu mir kommen, schreiben, was möchten sie? Dann fragen sie, ob sie mir Bibelstunde geben können. Ja. Dann lasse ich sie mir Bibelstunden geben. Ich höre zu. Ja, und ich stelle Fragen. Es kam einmal eine Frau zu mir am Bahnhof und sie sagte, wissen Sie, junger Mann, das Leben hat so ein Handbuch vom Hersteller. Und wenn man das Handbuch gut liest und alles tut, was in dem Handbuch steht, das ist wie beim Auto. Da ist auch ein Handbuch, ja, dann ist man viel glücklicher im Leben. Ich dachte, das ist eine gute Einleitung. Und ich sagte, sagen Sie mir mehr über dieses Handbuch. Also, was steht in diesem Handbuch? Und sie sagte, ja, das sind Grundsätze für das Leben, ja. Und warum soll ich diese Grundsätze behalten? Und dann hat sie erklärt, ja, Gott hat das so gemacht, ja. Und dann funktioniert das Leben gut. Und dann fragte ich, wo sind diese Grundsätze am kürzesten zusammengefasst? Können Sie mir das zeigen? Dann sagte sie, das sind die Gebote. Können Sie mir die Gebote zeigen? Ja, sie hat dann die Bibel aufgemacht und wir haben die Gebote gelesen. Ich habe das erste Gebot gelesen. Soll ich das erste Gebot halten? Ja, sagte sie, ja. Das zweite Gebot? Ja. Das dritte Gebot? Ja. Das vierte Gebot? Nein. Und ich fragte, warum denn nicht? Können Sie mir einen Bibeltext zeigen? Ich denke, wenn ein Hersteller ein Buch ausgibt, nur der Hersteller ist berechtigt, das Buch zu korrigieren. Stimmt das? Das Handbuch. Wo hat der Hersteller dieses Gebot korrigiert? Dafür konnte sie nichts sagen. Und dann habe ich sie gefragt, warum sagen Sie nein? Ich möchte Sie warnen. Am Anfang haben Sie mir gesagt, wir müssen alles, was drin steht, halten. Liebe Frau, Sie sind in Gefahr. Mein Zug ging dann, ja, ich musste gehen. Ich sagte dann, passen Sie auf, Sie sind in einer großen Gefahr. Sie handeln gegen dem Handbuch, also was drin geschrieben steht. Ja. Das ist ein Gespräch, also wie ich sagte, ich diskutiere nicht. Ja. Diskussion führt zu nichts. Und beim Gespräch ist es sehr wichtig, dass wir es merken, wie viel Zeit der andere mit Zuhören verbringen mag oder vermag. Wie lange können Leute zuhören, wenn du sprichst heute? So durchschnittlich. Du bist Prediger. Wie lange schaffen das Menschen auf der Straße, also nicht Christen? Sie schaffen sogar eine halbe Stunde lang.
Es kommt natürlich auf die Beziehung und auf das Thema. Ja. Das kann man nicht so verschaffen.
Aber im Durchschnitt, also wie viel kann man reden, ohne dass die Menschen...
Halbe Stunde.
Ja, allein halbe Stunde.
Ja, ich denke, 2-3 Minuten. Heute. Wir sind so weit. Wenn, es geht nicht um die Predigt, es geht darum, also wenn wir mit Menschen auf der Straße, die nicht Christen sind, ein Gespräch führen wollen. 2-3 Minuten. Wenn ihr Fernsehen guckt, ja, und die Werbung kommt, schaltet ihr auch? Oder guckt ihr auch die Werbung an? Ja. Die meisten schalten um. Ja. Die Werbung hat nur 2 Minuten vielleicht oder 3 Minuten, viel zu viel. Das warten die Menschen nicht mehr ab. Ja, sie wollen etwas Sinnvolles sehen, nicht Werbung. Ja. Und auch in dem Gespräch ist es genauso. Deswegen, wenn ich ins Gespräch komme, dann versuche ich, nicht länger als 2-3 Minuten zu reden. Aber wenn ich mein Gespräch beende, so was ich gesagt habe, das muss offen sein, das Ende. Zum Beispiel, ich habe sehr viele Beamer für Ungarn gekauft, für den Verband gekauft und ein Mann hatte einen Vertreter, er war ein Vertreter von einer Firma, er hat für uns die Beamer geliefert. Ich habe immer die Möglichkeit gesucht, wie ich mit ihm ins Gespräch kommen könnte, aber ich habe es nicht geschafft. Er war ein Geschäftsmann, wahrer Geschäftsmann, keine Zeit und kein Interesse an anderen Sachen, und Geschäft und Geld. Und er kam das letzte Mal, zu uns und er hat den Biber gebracht. Ich habe dann die Vorbereitung gemacht. Ich habe ein kleines Buch von Maurice Wenden genommen, Biberlehrbriefe gerade reingesteckt und ich habe auch die Möglichkeit gewartet, ins Gespräch zu kommen. Und wir waren fertig. Wir gingen zum Auto schon, als ich gemerkt habe, es geht nicht weiter, also ich muss was tun. Im Haus, das war im Gemeindehaus, ich habe ihn zum Gemeindehaus eingeladen, damit ich dort vielleicht eine Chance kriege. Und er ging der Treppe runter und er hätte zum Ausgang links gehen müssen, aber er ging nach rechts. Und dann habe ich die Möglichkeit erkannt. Ich habe gesagt, also, ja, das ist der Innenhof und der Ausgang ist links. Ich merke, Sie benehmen sich hier nicht so, wie sagen Sie auf Deutsch? Sie kennen sich in Gemeindehäusern nicht so gut aus, ja. Gehen Sie selten zu Kirchen? Und er sagte, ich gehe nie zu Kirche, sagte er. Und ich sagte, fragte ihn also, und Ihre Eltern, gehen Ihre Eltern manchmal zur Kirche? Sind Sie so erzogen worden? Und er sagte, nein, auch meine Eltern gehen nicht zur Kirche. Und wir glauben an Gott nicht. Und ich habe dann ihm gesagt, ja, so, ich habe mit Gott auch meine Probleme gehabt, ja. Es ist nicht so einfach, an Gott zu glauben. Aber dann ist mir etwas passiert. Ich habe dann aufgehört mit Reden. Wir gingen weiter. Was ist dann geschehen? Er hielt an, hat gefragt, was ist denn passiert? Dann habe ich ihm gesagt, ja, also ich habe darüber nachgedacht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, ich kann nicht zu dir kommen, wo du bist. 2 Jahre lang habe ich mit der Frage eigentlich gekämpft, ob es einen Gott gibt oder nicht. Obwohl ich ein Adventistenkind bin, als ich Teenager war. Und dann habe ich gesagt, ich habe Gott gesagt, ich kann nicht zu dir kommen, so ich lade dich ein. Also mach was, dass es mir beweist, dass es dich gibt. Ja. Und er hat bewiesen. Ich habe aufgehört mit Reden. Ich ging weiter. Was hat er getan? Er hat wieder angehalten. Ich frage, was ist denn passiert? Ja. Kurze Sätze, also mit Nichtchristen, die ein offenes Ende haben. Also wenn du etwas tust, soll das oder sagst, soll das weiterführend sein, was wir sagen. Und wenn wir ein Gespräch führen, ist es sehr wichtig, dass wir ein Zeichen dafür geben, dass ich damit fertig bin. Ich möchte dich nicht eine halbe Stunde lang beschäftigen. Nach 3-4 Minuten, wenn ich etwas Kurzes gesagt habe, ich mache manchmal einen Schritt zurück. Durch die Körpersprache zeige ich, du bist frei. Aber ich habe was ich gesagt habe, ich habe das so beendet, dass ich Möglichkeit gegeben habe, eine neue Frage zu stellen. Und die Frage kommt. Und manchmal unterhalten wir uns eine halbe Stunde oder eine Stunde oder 2 Stunden lang. Ja, es ist kein Problem. Aber er spürt keinen Druck. Und was entsteht dabei?
Interesse
und was noch? Gemeinschaft, ja, Zugehörigkeit. Es ist gut, mit dir zu reden. Ja. Es ist gut, ja, wie ist das? Ich habe einen Deutschen kennengelernt, in Ungarn, aus Dresden. Wir haben Gespräche geführt, dann haben wir E-Mails gewechselt. Er ging zur Adventgemeinde hier in Dresden, er ging dann nach Hause, er ging nie mehr zurück. Er kam zu mir nach Ungarn, er hat Urlaub genommen, um mit mir Gespräch zu führen. Ja. Könnt ihr das euch vorstellen? Und seine Frage war, wie kann ich an Gott glauben? Ich habe ihn erwähnt. Er kam nach Ungarn, wollte im Hotel wohnen, eine Woche lang, nur ein Gespräch zu führen. Ja. Und das zeigt diese Sehnsucht, die Menschen haben. Wir müssen das verstehen, wie Gespräch funktioniert. Und dadurch kann eigentlich eine gute Möglichkeit entstehen, dass wir Gespräch auch über Gott führen.
Diese Ringe sind so gemacht, dass am Ende der Teilsendung hat man Interesse, und wie geht es weiter das nächste Mal?
Ja.
Und dann schaue ich wieder.
Ja, aber wie schafft man das?
Ist jedes Mal genau
also ohne Liebe, ohne die Menschen so wirklich zu lieben, wir erweisen diese Kreativität nicht auf, dass wir die Menschen zum Gespräch motivieren. Ein gutes Gespräch, eine Wanderung vergleichbar. Wir gehen gemeinsam spazieren. Was geschieht, wenn 2 Menschen gemeinsam wandern? Wie wäre es, wenn einer am Ziel wäre und von dort laut schreien würde, geh nach rechts, geh nach links, ich habe schon erreicht. Ja. Das ist eine komische Wanderung, ja. Das würde ich nicht gerne mitmachen. 2 Menschen gehen für eine kurze Zeit, ja, den gleichen Weg. Das heißt, ich muss mich anpassen. Ich muss mich zurückhalten, wie Jesus das gemacht hat, ja, mit,
mit den Jüngern auf dem Weg Emmaus und halten ihren gleichen Rhythmus. Und beide entdecken etwas Neues. Das heißt zum Beispiel, sobald es möglich ist, ich mache keine Bibelstunden, wo ich alles erkläre. Wenn die Frage gestellt wird, zum Beispiel, Jehova Zeuge kommt zum Hauskreis und wollte provozieren. Warum? Also, wie denken die Adventisten über die Natur Jesu? Problem kennt ihr ja, was sie glauben. Ich habe gesagt, wir haben keine besondere Lehre über die Natur Jesu. Wir akzeptieren einfach das, was in der Bibel steht. Ja, überrascht. Und dann habe ich gesagt, lies mal das und das. Und ich habe dann Bibeltexte gesagt. Und ich lasse die Menschen in der Bibel das entdecken, was Jesus gesagt hat. Ich möchte zurücktreten und das befördern, dass ein Gespräch durch den Gott in den Menschen entsteht. Und wenn wir das eigentlich schaffen, dann können wir einfach losgehen, dafür beten, dass der Herr uns segnen möge und eine Möglichkeit für ein gutes Gespräch schaffen möge. Und wenn du dafür betest, ja, am Morgen und losgehst, kann es passieren, dass du gefragt wirst. So, was ist da los mit dir?
Ja. Ist wieder der Unterschied zwischen einem Chef und einem Coach. Der Chef sagt, du musst das und du darfst nicht. Und der Coach fragt die Spieler, hey, warum habt ihr heute einen Fehler gemacht?
Ja.
Was haben wir gestern vor 2 Tagen gemacht? Wenn du das siehst, Gott prüft den Zusammenhang. Nur mit Fragen kann man so führen.
Ja. Dankeschön. Ich habe gesehen, die Zeit ist abgelaufen. Es sind schon noch so viel, ja, was wir noch darüber sagen können, aber das ist. Hat es euch was gebracht, so über das Thema zu reden? Ja. Habt ihr Fragen? Ja, schreibt mir eine E-Mail und ich schicke euch ein PDF. Ja. Ja, hier ist Visitenkarte von mir. Ja. Und noch eine ermutigende Sache, das ist nicht das hier, das schiebt zur Entscheidung, weil wir haben nicht gesprochen, sondern das hier, Gott macht Türen auf. Das ist, was ich erfahren habe. Wenn ich das gelernt habe, eigentlich, wie ich mit Menschen umgehe, er macht überall Türen auf. Auf dem Flugzeug, später auf der Herr, schick mir was. Kürzlich war ich in der Dominikanischen Republik, Evangelisation zu halten. Ich stieg in den Flugzeug hinein, ich sah dort einen Mann, seiner Tochter. Und das war so eine Unruhe in meinem Herzen, ich soll sie ansperren. Habe ich gespürt, ja. 2 Stunden lang habe ich es nicht gewagt. Ich habe den Flug gehabt von Spanien zu Santo Domingo. Ich dachte, vielleicht sprechen sie kein Deutsch, kein Englisch, kein Ungarisch. Sicher, ja. Wie soll ich das machen? Herr, ist es von dir oder ist das nur so ein komisches Gefühl? Dann kam die Tochter zu mir, hat mich angesprochen und fragte, also, wie spät es ist, ja. Und dachte ich, das ist ein eindeutiges Zeichen, ja. Dann ging ich zu ihnen und wir haben ein Gespräch gehabt, ein sehr schönes Gespräch. Wir waren dann unterwegs und dann haben sie uns eingeladen. Ich habe da 8 Studenten gehabt noch. Wir haben Evangelisationsreihen durchgeführt. Und sie haben die ganze Gruppe eingeladen. Wir haben sie besucht in Samana. Das ist eine sehr schöne Gegend da. Und es kam aus, wir haben dort 2 Tage verbracht. Und am Ende habe ich mit diesem Mann ein sehr gutes Gespräch gehabt. Er war im Geheimdienst in Israel. Wer weiß warum? Er ist umgezogen nach Santo Domingo, also in die Dominikanische Republik. Seine Frau hat ihn verlassen mit seinem Sohn. Er war da mit der Tochter und wusste nicht, was er mit dem Leben anfangen sollte. Völlig ratlos und ahnungslos. Und ich habe dann mit ihm viel gesprochen und am Ende sagte er, kam zu mir, hat mich umarmt und sagte, Laszlo, was du gesagt hast, also hat für mich die Hoffnung für mein Leben zurückgegeben. So, Gott öffnet Türe, sei bereit und offen. Ja. Wenn wir das verstehen, wie wir mit Menschen umgehen, er hat überall in jeder Gesellschaft, auch in Deutschland, auch hier in der Schweiz, Menschen, die er angesprochen hat, der Heilige Geist arbeitet überall, an jedem Herzen, er hat Menschen, das Problem, was ich entdeckt habe, sind nicht die Leute in Ninive, sondern das Problem ist mit Jona. Ja. Wir haben unsere eigene Vorstellung und wir machen das, was wir gelernt haben, was wir für gut halten, und dadurch entstehen Probleme. Ich wünsche euch Gottes Segen dabei und dass er für euch Türen aufmacht und Menschen zu ihm bringen kann.